Willkommen bei einer neuen Folge, in der ich zu einer Bildungsreise in die Vergangenheit einladen und von der Geschichte der Volkshochschule Volksheim-Otterkring vor etwa 100 Jahren erzählen möchte. Als besonderes Modell der Demokratisierung von Bildung und der Selbsttätigkeit von Lernenden, dem beteiligenden gemeinsamen Arbeiten von Lehrenden und Lernenden. Und auch davon, wie dort versucht wurde, diese demokratische, oppositionelle Kultur auch unter den Bedingungen eines rechtsautoritären Regimes nach der Machtübernahme durch den Austrofaschismus 1934 in geschützten Freiräumen aufrechtzuerhalten. Freiräume über Bildung, die ermöglicht und beteiligt. Die heutige Folge führt uns zurück in die spannende Geschichte eines besonderen Ortes der emanzipatorischen Bildung, mit dem ich persönlich sehr viel verbinde, nachdem ich ab den späten 1980er Jahren dort über 20 Jahre gearbeitet habe. Und es war für mich immer ein besonderes Gefühl, auf welchem historischen Boden ich da arbeiten konnte, einem Ort, der von einer einzigartigen bildungspolitischen wie demokratiepolitischen Tradition geprägt ist. Eine Tradition, die für mich, wie man so sagen könnte, DNA des Hauses in unserer Arbeit dort immer noch spürbar war, von deren Grundwerte und Ziele auch unsere aktuelle Bildungsarbeit dort inspiriert war und auch heute noch ist. 1905, also vor 120 Jahren, wurde das Haus am Ludo-Hartmann-Platz im Wiener Arbeiterinnenbezirk Otterkring als erstes Abendvolkshochschulegebäude in Europa eröffnet. Ein Projekt, das von fortschrittlichen Universitätsdozentinnen initiiert und vorangetrieben wurde, allen voran Ludo Hartmann und Emil Reich, mit dem Ziel, Wissen und Bildung allen zugänglich zu machen. In einem Bündnis aus fortschrittlicher Wissenschaft, Arbeiterinnenbewegung und liberalen Bürgertum, wie es auch in der Gründungsurkunde postuliert wurde, wo es heißt, Arbeiter, Bürger und Hochschullehrer gründeten den Verein Volksheim als eine Stätte höherer wissenschaftlicher Ausbildung und reichen künstlerischen Genusses für die breiten Schichten des werktätigen Volkes. Ein Projekt, das schon bei seiner Gründung somit finanziell und inhaltlich auf einer breiten Basis von Unterstützung aufbaute, aber zugleich auch bereits bei dieser Gründung für Kontroversen sorgte. Eine Volkshochschule, also eine Hochschule für das Volk und damit auch für die unteren Klassen, für die Arbeiterinnen und dabei auch noch gleichberechtigt für Männer und Frauen, das war in der damaligen Monarchie und speziell auch für die damalige christlich-soziale Wiener Stadtregierung unter Karl Lueger untragbar. Und so wurde der Name Volkshochschule behördlich untersagt und jegliche Unterstützung verweigert. Und das Haus erhielt den Namen Volksheim. Und erst 1926 konnte das Haus die Bezeichnung Volkshochschule mit in seinen Namen aufnehmen. Ungeachtet dessen widmete sich das Haus von seinem Anfang an vor allem auch der demokratischen wissenschaftlichen Bildungsarbeit, wobei Wissenschaft nicht nur vermittelt, sondern auch dort selbst betrieben werden sollte, in einer wohl einzigartigen Form der Zusammenarbeit von Lernenden und Lehrenden. Auch in der Hoffnung des demokratiefördernden und emanzipatorischen Aufklärungspotenzials von Wissen und Bildung. Bereits im Gründungsaufruf des Volksheims Otterkring wurde ein Bildungsverständnis verankert, das die Selbstständigkeit und die Selbsttätigkeit der Lernenden und die Demokratisierung der Bildungsarbeit in den Mittelpunkt stellte. Und so heißt es dort auch, im Zusammenarbeiten werden alle lernen und alle lehren. Dieses zentrale Selbstverständnis der Demokratisierung von Bildung prägte dann auch die weitere Entwicklung des Volksheims Otterkring. Einerseits durch die sehr partizipativen Mitbestimmungsstrukturen auf allen Ebenen des Volksheims, andererseits in der konkreten Bildungsarbeit, was seinen ganz besonderen Ausdruck in den wissenschaftlichen wie praktischen Arbeitsgemeinschaften fand, den sogenannten Fachgruppen. In diesen Fachgruppen, die von Naturwissenschaften wie Physik, Chemie und Mathematik über Philosophie, Geschichte, Staats- und Rechtswissenschaften bis zu Sprachen, Pädagogik und Kunstgeschichte reichten, arbeiteten renommierte, ebenso wie junge Wissenschaftlerinnen mit den Lernenden zusammen. Im Zentrum stand die Selbsttätigkeit der Lernenden, die hier weniger belehrt, sondern vielmehr zum Erarbeiten der Wissensinhalte angeleitet werden sollten. Die Inhalte der Arbeit sollten von möglichst allen Fachgruppenmitgliedern gemeinsam bestimmt werden. Die Fachgruppen hatten sogar eigene Leitungs- und Verwaltungsorgane und verfügten zum Teil sogar über ein eigenes selbstverwaltetes Budget. Dabei standen ihnen auch sehr gute Ressourcen im Volksheim Otterkring zur Verfügung mit Bibliotheken, wissenschaftlichen Kabinetten und technischen Laboren, um deren gute und moderne Ausstattung das Volksheim von der Universität immer wieder durchaus beneidet wurde. Auf dieser Basis wurde im gemeinsamen Bildungsprozess geforscht und experimentiert, aufbereitet und vermittelt. Zugleich wurde in den Fachgruppen auch dem Aspekt des sozialen Miteinanders ein wichtiges Augenmerk geschenkt, durch die bewusst gestaltete Verbindung von Bildungsarbeit mit Gemeinschaftserlebnissen, etwa durch die regelmäßigen Wochenendwanderungen in die Umgebung Wiens der Philosophiefachgruppe. Auch der Kurs- und Vortragsbetrieb im Volksheim wurde demokratisch und partizipativ geplant und organisiert, mit Mitbestimmungsmodellen für Dozentinnen und Hörerinnen durch paritätisch besetzte Ausschüsse sowie durch gewählte Kursvertrauenspersonen, deren Aufgabe es war, die Vortragenden und die Leitung von Wünschen in Kenntnis zu setzen, auch davon, welche Themen und Lehrende künftig erwünscht werden. Und in den Vorträgen und in den Kursen selbst war die gemeinschaftliche Diskussion der Inhalte auch immer ein ganz wichtiges Prinzip. Fallweise entstanden dann auch neue Fachgruppen aus bestehenden Kursen auf Initiative der Teilnehmenden heraus. In diesem Klima wurde das Volksheim auch zum Entwicklungsfeld alternativer und fortschrittlicher pädagogischer Methoden, ja sogar innovativer wissenschaftlicher Ansätze auf verschiedensten Feldern, wie etwa der Individualpsychologie Alfred Adlers, der dort nicht nur unter anderem Eltern- und Erziehungsberatung durchführte und sonntägliche Erziehungsvorträge für Eltern im vollgefüllten großen Saal des Volksheims abhielt, sondern seine Arbeit in diesem Haus auch als wichtige Grundlage für die Entwicklung seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzte. So war es auch kein Wunder, dass das Volksheim sehr rasch als innovatives Modell demokratischer und emanzipatorischer Bildungsarbeit weit über Wien hinaus auch internationale Strahlkraft entwickelte und zum Vorbild wurde, was auch seinen Ausdruck darin fand, dass bald internationale Besucherinnen und Studiengruppen nach Otterkring kamen, um aus diesem Modell zu lernen, aus Schweden, Dänemark, Finnland und Deutschland, unter anderem auch 1000 russische Lehrerinnen und Volksbildnerinnen. Darüber hinaus pflegten auch einige Fachgruppen selbst internationale Kontakte, ganz besonders die Sprachfachgruppen. Sprachen waren übrigens neben der wissenschaftlichen Bildungsarbeit von Anfang an ein wesentlicher zweiter Schwerpunkt im Volksheim Otterkring. Ebenso wie Bildungsangebote für benachteiligte Personengruppen. So gab es bereits in den ersten Kursjahren Deutschkurse für Tschechinnen und Alphabetisierungskurse. Anfang der 1930er Jahre gewann angesichts der wachsenden Arbeitslosigkeit und der hohen Zahl von Menschen in Kurzarbeit diese Personengruppe stark an Bedeutung in der Arbeit des Volksheims. Auch durch spezielle Arbeitslosenkurse, die tagsüber stattfanden und in denen sie unter anderem auch über ihre Ansprüche und Rechte informiert wurden. Ergänzt wurde diese Bildungsarbeit im Volksheim auch durch einen Rechtshilfeverein und eine Berufsberatungsstelle. Ihren quantitativen Höhepunkt erlebte die Arbeit des Volksheims Mitte der 1920er Jahre. Die etwa 30 Fachgruppen hatten in dieser Zeit bis zu 2000 aktive Mitglieder, vorwiegend jüngere Männer und Frauen aus der Arbeiterinnenschaft. Und der gesamte Kurs- und Vortragsbetrieb erreichte wienweit an die 30.000 Teilnehmenden, inklusive der inzwischen aufgrund des wachsenden Bedarfs errichteten Zweigstellen in anderen Bezirken, in der Leopoldstadt, der Landstraße, der Brigittenau und in Simmering. Das weithin sichtbare Haus mit den 100 Fenstern, wie es der Arbeiterdichter Alfons Petzold nannte, der selbst als in prekären Verhältnissen aufgewachsener Hilfsarbeiter in dieses Haus als Ort der Bildung für sich nutzen konnte. Dieses Haus mit den 100 Fenstern war zudem auch ein sozialer Begegnungsort, ein Zufluchtsort, ein Ort der sozialen und physischen Wärme, der durch seine großzügigen, schön ausgestatteten Räumlichkeiten abends hell erleuchtet und im Winter geheizt eine besondere Qualität entwickelte. Gerade auch angesichts der für viele prekären und belastenden und krankmachenden Wohnverhältnissen in Arbeiterinnenbezirken ein massiver sozialer Missstand, dem dann das Rote Wien durch den massiv vorangetriebenen kommunalen Wohnbau ja durchaus erfolgreich zu begegnen suchte. Sichtbar wurde das auch durch den großen Zeitschriften- und Zeitungslesesaal, den noch viele Arbeitslose nutzten, um sich sinnvoll zu beschäftigen und zu informieren und unter anderen und mit anderen zu sein und sich somit geistig, sozial und körperlich aufzuwärmen. Dort oder auch in der alkoholfreien Gaststätte im Volksheim, die vom Verein abstinenter Frauen geführt wurde, oder auch beim gemeinsamen Singen im 1926 gegründeten Volksheimchor. Und am Abend war das Haus dann belebt vom Kurs- und Vortragsgeschehen, wie es in einer zeitgenössischen Beschreibung euphorisch geschildert wurde. Aus 100 hellen Fenstern leuchtet das Haus am Ludo-Hartmann-Platz in die Dunkelheit der Vorstadtgassen. In das weit geöffnete Tor quoll ein breiter Strom von Menschen. Über die Stiege kam man nur Schritt für Schritt vorwärts. Auf den Gängen schob man sich aneinander vorbei. Die Lehrsäle waren überfüllt, sodass die Hörer sich in Trauben vor den Türen drängten, die nicht geschlossen werden konnten. Das Jahr 1934 mit der endgültigen Ausschaltung der Demokratie und der Errichtung der austrofaschistischen Diktatur in Österreich bedeutete dann auch eine dramatische Zäsur für diese Arbeit im Volksheim Otterkring, das mit seiner konsequent demokratischen und aufklärerischen Kultur und Verfassung in völligem Gegensatz zu den Zielen des klerikal-autoritären Regimes stand. Und das führte rasch zu sowohl personellen wie inhaltlichen Einschnitten. Dennoch konnte das Haus aufgrund seiner starken demokratischen, selbstverwalteten inneren Verfassung dann unter der Leitung von Viktor Mateka für einige Zeit als einer der wenigen noch bestehenden geschützten Freiräume für demokratische Kräfte in Wien fungieren, als einer der letzten widerständigen Rückzugsorte oppositioneller Intellektueller, trotz intensiver Bespitzelung und ständig wachsendem Druck von außen. Viktor Mateka übernahm 1934 die Leitung des Volksheims, an dem er schon etliche Jahre zunächst als Studierender, dann als vielfach nachgefragter Vortragender und Kursleiter zu kulturpolitischen und geopolitischen Themen tätig war. Er übernahm diese Leitung nach anfänglichen starken Bedenken mit dem Ziel, diesen demokratischen Freiraum so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, mit, wie Mateka es in vertraulichen Volksheim-internen Gesprächen formulierte, geschickter Taktik und Tarnung. Möglich wurde das vor allem auch aufgrund seines persönlichen Vertrauensverhältnisses zum aus der katholischen Arbeiterbewegung kommenden damaligen Volksbildungsreferenten der Stadt Wien, Karl Lugmeier. In seinen Erinnerungen beschreibt Mateka sein Gespräch mit Lugmeier bei der Übernahme des Auftrags zur Leitung des Volksheims so: Um zu retten, was meines Erachtens politisch noch zu retten war, sagte ich zu, jedoch unter einer Bedingung. Ich würde versuchen, die demokratischen Formen und Inhalte der Volkshochschule zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Lugmeier antwortete: Einverstanden, aber das ist nur ein Pakt zwischen uns beiden. Wenn Schmitz es erfährt, bin ich geschmissen. Mit Schmitz ist der damalige vom austrofaschistischen Regime nach der Verhaftung seines sozialdemokratischen Vorgängers Karl Seitz dorthin entsandte Bürgermeister von Wien, Richard Schmitz, gemeint. Dieser Versuch der Aufrechterhaltung eines geschützten demokratischen Raums in einer autoritären Diktatur stellte sicherlich eine schwierige und problematische Gratwanderung unter herausfordernden externen wie internen Bedingungen dar. Gekoppelt mit der Frage, wie viel Kompromiss in einer solchen politischen Konstellation noch möglich und vertretbar ist, im Spannungsfeld zwischen Widerstand und Kollaboration. Eine Frage, mit der wir immer wieder beim verantwortlichen Handeln in politischen Konfliktfeldern konfrontiert sind. Ich würde Mateka persönlich jedenfalls zugestehen, dass er dieses Ziel der Aufrechterhaltung eines geschützten demokratischen Freiraums mit äußerst hohem persönlichen Einsatz in dieser Verantwortung zu gewährleisten versuchte, was ihm in einem beträchtlichen Ausmaß auch tatsächlich gelang. Jedenfalls konnte dieser demokratische Freiraum des Denkens, Diskutierens und sich Organisierens und Vernetzens für oppositionelle und demokratische Kräfte zumindest für die nächsten 2 Jahre einigermaßen aufrechterhalten werden, wie auch die in dieser Zeit im Brünner Exil erscheinende Arbeiterzeitung feststellte. Die schrieb, die Volkshochschule Volksheim-Otterkring sei eine Insel der Demokratie im faschistischen Österreich. Diese Tätigkeit löste immer heftiger werdenden Druck und Angriffe des austrofaschistischen Regimes gegen diese demokratische Insel aus. In einem ideologischen Kulturkampf, als deren Speerspitze der klerikalreaktionäre Philosoph Leo Gabriel als persönlicher Gegenspieler von Viktor Mateka agierte. Leo Gabriel attackierte die Tätigkeit des Volksheims Otterkring medial, aber auch in den Gremien, unter anderem als staatsfeindlich, als Nest der illegalen sozialistischen Bewegung und als Tummelplatz der kommunistischen Agitation, sowie Viktor Mateka als Linkskatholiken, radikalen Sozialisten und Extremdemokraten. Das Volksheim konnte aufgrund seiner gefestigten inneren demokratischen Verfassung und seiner inneren Widerstandskraft für eine gewisse Zeit den politischen und medialen Übergriffen und Übernahmeversuchen durch das austrofaschistische Regime Gegenwehr leisten und seine geschützten Räume aufrechterhalten. Schließlich wurde dem aber dann doch durch autoritäre Eingriffe seitens des Regimes ein Ende gesetzt. Durch ein im August 1936 erlassenes Stadtgesetz zur Regelung des Volksbildungswesens, in dem die Volksbildung direkter Kontrolle und Steuerung des Bürgermeisters Richard Schmitz und der Vaterländischen Front unterstellt und sämtliche demokratischen Strukturen der Selbstverwaltung im Volksheim durch Statutenänderungen, durch den Ausschluss von Vereins- und Vorstandsmitgliedern und der Installation vom Regime bestimmter Leitungsorgane unter der Regie von Leo Gabriel außer Kraft gesetzt wurden. Die Bestellung von Lehrenden war künftig der ideologischen Kontrolle durch Gremien der Vaterländischen Front unterworfen, verbunden mit einer klaren inhaltlichen Absage an eine wissenschaftsorientierte und aufklärerische, nicht-klerikale Volksbildung. Dieser Eingriff muss sicherlich auch im Kontext des dem vorausgehenden sogenannten Juli-Abkommens 1936 zwischen Österreich und dem nationalsozialistischen Deutschen Reich gesehen werden, das in Folge zu einer nochmals deutlich verschärften Vorgangsweise des austrofaschistischen Regimes in der Gleichschaltung von Medien, Kultur und Bildung führte. Mit dieser autoritären Umgestaltung und Auflösung ihrer demokratischen Selbstverwaltung und der Gleichschaltung inklusive Überwachungsmechanismen und der Etablierung interner Spitzelwesen konnten die Volkshochschulen dann nach 1938 ebenfalls fast nahtlos in die nationalsozialistischen Organisationen eingegliedert werden. Viktor Mateka wurde als Leiter des Volksheims 1936 abgesetzt. Er wurde im April 1938 vom nationalsozialistischen Regime mit dem sogenannten Prominententransport ins Konzentrationslager Dachau deportiert, wo er bis 1944 inhaftiert war und glücklicherweise überlebte. Viktor Mateka wurde dann von 1945 bis 1949 von der KPÖ nominierter Stadtrat für Kultur und Volksbildung in Wien. Wobei dazu gesagt werden kann, dass das immer auch sehr kritische Naheverhältnis des Einzelgängers und unorthodoxen linken Mateka zur KPÖ, aus der er dann 1966 austrat, sich weniger aus einer marxistischen Weltsicht, sondern aus seinem konsequenten Antifaschismus ergab. Das Verhältnis der Wiener Volksbildung zu ihm blieb leider nach 1945 bis zu seinem Tod schwierig, was ich persönlich sehr bedauere, was sicherlich auch historische, auch parteipolitische Gründe, vor allem in Zeiten des Kalten Krieges hatte, was aber wohl auch daran liegt, wie er war, ein unbequemer, kritischer Querkopf mit unkonventionellen Ideen, der in keine Schubladen passt. Und was Mateka vielleicht zu folgendem Ausspruch kurz vor seinem Tod verleitete: Volksbildung mache ich wo immer, da brauche ich dazu nicht einmal eine Volkshochschule. Das ist an sich, denke ich, auch ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. Viel wäre zwar wohl noch zu sagen zur Frage, wie es dann nach 1945 in der Volkshochschule Otterkring weiterging und ob und wieder angeknüpft wurde an diese spannende Tradition demokratischer, beteiligender Bildungsarbeit. Und ich hätte da auch viel zu erzählen, vor allem aus den 1980er und 1990er Jahren, über Stadtteilarbeit, emanzipatorische Bildungsprojekte und innovative Ansätze des Lernens, über Alpha-Zentren, Sprachenquartiere und Lernräume. Aber das ist eine andere Geschichte, und der gebe ich gerne eigenen Raum in einer späteren Folge. Wie immer, zum Abschluss, one more thing. Der Buchtipp zur heutigen Folge ist ein Doppelbuchtipp. Zwei Bücher von Viktor Mateka. Widerstand ist alles, Notizen eines Unorthodoxen und Anregung ist alles, das Buch Nummer 2. Beide leider vergriffen, aber sicherlich in diversen Büchereien, Bibliotheken, in den Buchregalen von Freunden und Freundinnen oder auch antiquarisch auffindbar. Danke, dass ihr dabei wart und mich auf dieser Reise in die Vergangenheit begleitet habt. Und ich freue mich auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge. Da geht's dann um die Instrumentalisierung von Sprachprüfungen durch die Migrationspolitik und was es mit diesen Sprachniveaus wie A1, B1, B2 eigentlich auf sich hat. Bis dann!